Wir beten. Herr, wir erwarten und erhoffen, dass dein Wort unserer hungrigen Seele zu sättigendem Brot wird. Wo du wirkst, ist Lebensfülle. Und so bitten wir dich um dein Wirken. Amen. Liebe Gemeinde, die Zauberformel lautet: Quick, quick, wubara. Quick, quick, wubara. So zumindest behauptet es die Lehrerin beim Tanzkurs, den ich gestern besucht habe. Quick, quick, wubara. Quick, quick, wubara. Wenn du das aussprichst, sagt sie, dann setzen deine Füße das automatisch um. Sie machen dann quick, quick, wubara. Ich verrate euch nicht, was das für ein Tanz war, den ich gelernt habe oder geübt habe. Aber ich frage euch, dass meinen Füßen dieser Trick tatsächlich geholfen hat. Es war natürlich keine Zauberei, sondern ein simpler Konzentrationstrick. Etwas auszusprechen hilft uns, dran zu bleiben, fokussiert zu sein. Wenn wir den Fokus aussprechen, hilft uns das. Das hat unser Roger, kennt ihr den noch, auch gewusst. Er hat gesagt, come on, und dann kam er. Ja, wir können uns selber fokussieren. Nicht alle gleich gut, nicht in jeder Situation gleich gut, aber grundsätzlich gilt, wir sind nicht Opfer von all den Ablenkungen rund um uns herum. Müssen wir eigentlich nicht sein. Wir können uns konzentrieren. Das war eine gute Nachricht für meine ersten Tanzschritte. Was mich aber so richtig begeisterte, war, dass mein Tanzen nun auch eine theologische Dimension erhielt. Meine Worte bewirken etwas. Ich sprach mit meinem Mund und es geschah in meinen Füßen. Ich spreche und es geschieht. Das kennen wir doch von der Schöpfungsgeschichte. Dort ist es Gott, der sich nicht in der Fülle an Möglichkeiten verliert, sondern sich fokussiert. Am Anfang war alles möglich. Und dann entschied sich Gott zu fokussieren und er sprach, ich will jetzt nicht mehr alles, ich möchte, dass Licht werde. Es werde Licht. Okay, so wurde Licht. Und er hat eine Idee, wie es weitergehen soll, wohin sein Fokus geht. Er spricht, es entstehe eine Atmosphäre. Und so wurde eine Atmosphäre. Es entstehe ein Lebensraum. Ich will einen Raum, in dem gelebt wird. Und es entstand ein Lebensraum und so weiter. Gott ließ nicht alles offen, sondern fokussierte sich. Er sprach dann irgendwann auch einmal, es werde eine Margrit. Und es wurde eine Margrit. Und noch eine Margrit. Und es wurde noch eine Margrit. Und dann noch ein Thomas. Und es wurde ein Thomas. Und ein Michael. Und so weiter. Ein Guido, der ist jetzt unten, glaube ich. Aber sagt's ihm, er wurde auch. Ihr könnt es euch sogar selber sagen, mit dem Finger auf euch zeigen und sagen, Gott sprach, es werde jemand so wie der da, die da. Und so wurde der da, die da. Gottes Wort setzt sich durch, es bewirkt, was es sagt. Es ist genug stark. Es ist darum auch zuverlässig. Und jetzt sind wir beim Jahresvers angekommen. Das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Gabi hat schon erwähnt, Mischa Müller, unser Jugendarbeiter, hat vor 2 Wochen bereits den Jahresvers eingeführt. Mir ist da was anderes hängen geblieben als bei dir. Das ist ja das Schöne an den Predigten. Jeder kann da selber was mitnehmen, was ihn anspricht. Er hatte da unter anderem schön aufgezeigt, dass unsere Worte nicht immer zuverlässig sind. Das Beispiel vom Aufräumen. Wir machen mal die Klappe zu weit auf. Wir versprechen etwas, das wir dann doch nicht einhalten können, wollen. Wir sagen zu und dann wieder ab. Wir biegen die Wahrheit etwas zurecht, vielleicht weil wir Angst haben oder wir uns schämen. Wir reden manchmal nur so dahin, reden uns heraus. Oder noch tiefer in den Schlamassel. Und weil wir von der Unzuverlässigkeit unseres Redens nur zu gut wissen, betonen wir manchmal, jetzt meine ich es aber ernst in diesem Fall. Jetzt, das, was ich jetzt sage, das gilt jetzt. Sonst nicht immer, aber jetzt. Das passiert jetzt auch. Ich werde aufräumen. Auf dieses Wort kannst du mich behaften. Ja, wenn wir so etwas sagen, gestehen wir ein, dass wir nicht immer zuverlässig sind. Und eigentlich finden wir das ja schon besser, wenn auf unser Wort Verlass ist, oder? Es bewirkt nämlich etwas ganz Schönes. Es bewirkt Vertrauen, Beziehung, Treue, Verlässlichkeit. Und jetzt sagt uns der Jahresvers, genau das könnt ihr von Gottes Wort grundsätzlich erwarten. Das hält stand. Darin erweist er sich als treu. Daran könnt ihr euch festhalten und darauf vertrauen. Nun, was ist gemeint mit dem Wort des Herrn? Als Christen hören wir dieses Wort in Jesus, dem Christus. Dieser einfache Mann aus Nazareth erfüllt die Verheißungen, die Worte der alten Schriften. Denn also die Worte werden zu Fleisch. So legt dann Johannes das in seinem Evangelium aus. Jesus ist das Wort, das Gott aussprach, das zu Fleisch wurde, das in die Welt kam. In unserem Psalm 33, wo dieser Vers steht, mehrere hundert Jahre vor Jesus aufgeschrieben, gibt es auch einen Hinweis auf dieses Wort Gottes, auf Jesus. Er verweist aber auch noch auf weitere Worte, die Gott in diese Welt hineinspricht. Ich möchte euch heute zeigen, wie sorgfältig dieser Psalm aufgebaut ist. Er will nicht nur willkürlich ein paar fromme Sätze aneinanderreihen. Er will uns abholen und reinnehmen. Er will überzeugen und vor allem will er unseren Glauben stärken, uns selber ermutigen. Der Psalm, dieses Wort des Herrn, will uns in Bewegung bringen, in eine gute Bewegung. Dass unser Jahresvers nicht ein alleinstehender Satz ist, darauf deutet das erste Wort. Denn so fängt man ja eigentlich nicht an in einer Rede, sondern eigentlich muss vor was sein, damit ich nachher denn sagen kann. Ich zeige euch mal, wie der Psalm in meiner Bibel aussieht. Tada! Ich male gerne meine Erkenntnisse in meine Bibel rein. Wenn ich dann wieder mal dort vorbeikomme, vorbeilese, habe ich gerade so eine Verständnishilfe, vielleicht auch eine Erinnerung für diese Erkenntnisse, die mich damals bewegt haben. Im Vers 4, ihr müsst das nicht alles so super, man kann es lesen, ne? Steht unser Jahresvers. Er ist ein bisschen anders als bei uns, weil es nicht die Genfer Übersetzung ist, sondern die Einheitsübersetzung. Es gibt jetzt also wörtliche Unterschiede, aber inhaltlich passt das schon. Blau angestrichen ist eine Ansage, um die sich dann der Rest dreht. Die Behauptung, dass Gottes Wort verlässlich ist, dass sein Tun treu ist, dass er die Gerechtigkeit liebt und die Erde von seiner Güte erfüllt ist. Das sind klare Ansagen. Man könnte erwidern, stimmt das wirklich, was du da behauptest? Wie kommst du darauf? Wie hast du das beobachtet? Erkläre es uns. Und das macht der Psalm jetzt im zweiten Teil da, im roten, Vers 6 und 7. Er hält uns vor Augen, dass durch Gottes Wort eine Schöpfung entstanden ist, die uns Leben ermöglicht. Der Himmel fällt uns nicht auf den Kopf. Die Wasser sind eingedämmt. Das ist speziell, das ist einzigartig in diesem Universum. Das rot eingefärbte erklärt also, wieso der Psalmbeter zur Aussage kommt, dass das Wort des Herrn, das Schöpfungswort und sein Tun zuverlässig ist, dass er es mit rechten Dingen Dingen zu und her gehen lassen will, ja, dass die ganze Erde so gesehen erfüllt ist mit seiner Huld, ein altes Wort für Liebe. Und weil das so ist, wie es der blau eingefärbte Teil sagt, sollen wir darauf reagieren, wie es die ersten Verse, die ich grün eingefärbt habe, schon beschreiben. Da heißt es, lasst uns ihn loben und feiern, so laut wie es nur geht. Wir können diese ersten drei Abschnitte von unten nach oben lesen. Geht auch. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Wie in einem Schlauch fasst er das Wasser des Meeres, verschließt die Urflut den Kammern. Ja, das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist verlässlich. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist erfüllt von der Huld des Herrn. Darum, ihr Gerechten, jubelt, lobt, preist, singt, spielt, greift in die Saiten. Das ist die Logik des Aufbaus. Seid ihr begeistert? Also, okay. Und mit dem gleichen Aufbau geht es jetzt ab Vers 8 weiter. Es geht hier weiter. An den Farben merkt ihr, irgendwie ist das Prinzip jetzt das Gleiche. Es wird nachgedoppelt, doppelt hält besser. Gehen wir wieder zuerst auf das Blaue. Eigentlich sagt das Blaue das Gleiche wie beim ersten Blauen. Der Herr sprach und sogleich geschah es, ja, weil es zuverlässig ist. Er gebot und alles war da. Sein Tun ist treu. Also eigentlich in neuen Worten nochmal nachgedoppelt. Hey, das will ich euch wirklich einhämmern. Das ist so. Haltet daran fest. Und dann auch könnte man wieder fragen, ja, warum denkst du, dass es so ist? An was machst du das fest? Und er liefert die Beobachtung, die ihn überzeugt hat, im roten Teil. Ja, schaut doch, wie er die Beschlüsse der Heiden vereitelt. Da müssen wir jetzt ein bisschen nachdenken. Die Pläne der Völker zielten auf unsere Vernichtung, sagt er. Vielleicht denkt er da an die Verbannung des Volkes nach Babylon. Aber jetzt sind wir ja wieder zurück. Wir sind ja wieder in Jerusalem. Das hat niemand erwartet, niemand geglaubt. Es gibt also einen Plan, der sich letztlich noch mehr durchsetzt als das, was die Heiden so ausdenken, die Völker ausdenken. Jetzt sind wir wieder zurück. Darum, Gott spricht und es geschieht. Das ist seine geschichtliche Erfahrung. Und darum lädt uns Vers 8 zu einer entsprechenden, logischen, würdigen Reaktion, der grüne Teil, ähnlich wie beim ersten, die ersten Verse, einer Wertschätzung dieses Wortes. Alle Welt fürchte den Herrn, vor ihm sollen alle beben, die den Erdkreis bewohnen, den Erdkreis, den Gott durch sein Wort gezirkelt hat. Gott fürchten heißt es, nicht sich vor Gott fürchten. Es ist damit gemeint, dass wir ihn anerkennen, dass wir ihn nicht auf die Seite schieben wie eine lästige Fliege, dass wir uns ihm verdanken, dass wir uns nicht als die Herren dieser Welt aufspielen, dass wir anerkennen, dass er uns erwählt hat. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Beruhigung. Da ist ein größerer Herr und auf ihn verlasse ich mich und auf ihn ist Verlass. Darauf spielt die nächste Ansage an. Es kommt noch zu einem dritten Anlauf. Nächster Vers. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, der Nation, die er sich zum Erbteil erwählt hat. Das ist wieder eine Ansage. Und wer hartnäckig sein will, kann wiederum nachfragen, wieso soll dieser Gott unser Wohl sein? Woran erkennst du das? Und er liefert zwei Argumente. Erstens, dieser Herr, der sieht uns. Er schaut nicht an uns vorbei. Im Gegenteil, sein Blick durchbricht den Himmel und nimmt die Erde wahr. Wirklich? Ja, er sieht auf alle Menschen. Was macht er? Von seinem Thronsitz schaut er nieder auf alle Bewohner der Erde. Du meinst, ja, der ihre Herzen gebildet hat, erachtet auf all ihre Taten. Ich habe jetzt mal die Verben blau gemacht, um zu zeigen, es geht eigentlich immer ums Gleiche. Viermal wird uns richtig eingehämmert. Er sieht dich, er sieht dich. Was macht Gott? Er blickt herab, er sieht auf mich, er schaut nieder, er achtet auf. Voller Fokus mit den Augen, nicht nur mit dem Wort. Ein Satz hätte genügt. Aber er hämmert uns diese Begründung so richtig ein. Deshalb wohl uns. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch eine zweite Begründung, wieso es uns wohl geht. Als ob er uns einen Einwand zuvorkommen möchte. Dem Einwand, dass wir manchmal eben nicht das Gefühl haben, dass Gott über uns wacht, dass er nicht sieht, wenn andere über uns herfallen. Da kommen doch immer wieder andere Herren um die Ecke, die uns bestimmen und unterjochen und uns unwohl sein lassen. Was sagst du dazu? Achtung, auch diese Antwort wird mit Nachdruck gegeben. Dem König hilft nicht sein starkes Heer. Der Krieger setzt sich nicht durch große Stärke durch. Nichts nützen die Rosse zum Sieg. Mit all ihrer Kraft können sie nicht die Schlacht gewinnen. Die Könige haben ihre starken Krieger und Rosse und Streitwagen. Sie können damit gegen uns in die Schlacht ziehen. Wir wissen, dass Kriegstreiber riesiges Leid auslösen können, bis heute. Aber sie werden nicht als Sieger vor Gott treten. Denn das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und ehren, die nach seiner Güte ausschauen. Vertraut darauf, dass Gott euch sieht. Er will euch aber nicht nur anschauen, will nicht nur zuschauen, sondern er will dem Tod entreißen und in der Hungersnot Leben erhalten. Diesen Satz lesen wir als Christen mit Blick auf Jesus. Hier ist von mir aus gesehen der Hinweis auf Jesus, der selber dem Tod entrissen wurde, uns nun das Brot des Lebens ist, wie wir es beim Abendmahl feiern. Hier wird also die letzte Wahrheit uns vor Augen gehalten, die letzte Wahrheit, die am Schluss dasteht. Und so stellt sich der Psalmist aufrecht hin, er räuspert sich, er kommt in den Schluss seines Gebetes und sagt, unsere Seele hofft auf den Herrn. Das ist unser Fokus. Er ist für uns Schild und Hilfe. Ja, an ihm freut sich unser Herz. Wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Diese Worte sind eine Schlussfolgerung des bisher Gesagten. Deshalb, denke ich, können wir diese Sätze besonders betonen. Unsere Seele hofft auf den Herrn. Er, nicht ein anderer, ist für uns Schild und Hilfe. An ihm freut sich unser Herz. Wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Und aus diesem Vertrauen erwächst nun ein ganz einfaches, kurzes Gebet. So kurz, dass man es auswendig lernen zu seinem eigenen Gebet im Alltag machen kann. Lass deine Güte über uns walten, o Herr, diese Güte, die ich annehme, wie wir es von dir erhoffen. Eigentlich müsstet ihr nur den letzten Vers lesen im Psalm, oder? Aber ich glaube, es ist stärker, wenn wir die Geschichte vorher auch lesen. Aber das ist vielleicht die Perle, die ich dann nachher in den Alltag mitnehme. Liebe Gemeinde, ihr bekommt den Psalm nun serviert in einer Lesung von Lies und mir. Diese Lesung soll uns zu Gott ins Beten bringen. Das ist ein bisschen ein Ringen, ein Gespräch mit Gott. Und danach beten wir weiter mit Liedern, da ihr uns dann anleitet. Psalm 33. Jubelt, jubelt über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Preist, preist den Herrn zum Klang der Zither. Spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied. Lasst eure Instrumente schöner klingen und ruft eure Freude laut hinaus.
Ja, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Er ist treu. Treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Recht.
Die Erde ist erfüllt von der Gnade des Herrn. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen, riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten.
Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen.
Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande.
Der Herr macht die Absichten der Völker zunichte. Ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen zukünftigen Generationen.
Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Glücklich ist das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat.
Der Herr schaut vom Himmel herab. Er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz. Er achtet auf alles, was sie tun.
Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden, und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen. Nein.
Schau, es ist der Herr. Es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt.
Und zwar, indem er sie vor dem Tod rettet und sie in Hungersnot am Leben erhält.
Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt.
Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen. Ja, wir vertrauen auf seinen heiligen Namen.
Deine Gnade, Herr, sei über uns,
wie wir es von dir erhoffen.